SRF 2 Kultur.
Der Schriftsteller Jörg Steiner ist tot, das wurde gestern bekannt. Für die Schweizer Literaturszene ist das ein großer Verlust. Christina Caprez hat mit 4 Autorinnen und Autoren über Jörg Steiners Tod gesprochen.
Jörg Steiner habe die Schweizer Nachkriegsliteratur ganz wesentlich geprägt, sagt Peter von Matt, Germanist und Schriftsteller. Steiner gehöre zur Nachfolgegeneration von Frisch und Dürrenmatt, er sei den beiden nahegestanden, habe aber eine ganz eigene Stimme entwickelt.
Insbesondere seit seinem Roman Strafarbeit hat er eine ganz eigene, sehr präzise, sehr genaue, sehr sensible, auch sehr gefühlsintensive Literatur geschaffen, die insgesamt eigentlich noch bedeutender ist, als sie im Allgemeinen gehandelt wird.
Zum ersten Mal begegnet ist Peter von Matt einem Text von Jörg Steiner in einem Proseminar an der Universität. Eine Szene ist ihm besonders in Erinnerung. Ein Sommerabend, die Luft ist voller Maikäfer, ein Junge fährt auf einem Fahrrad und hält einen Tennisschläger, in dem sich die Maikäfer sammeln.
In dieser Szene ist die ganze Kunst Steiners verdichtet. Er hat ja immer den Blick für die untere Schicht der Gesellschaft, insbesondere für Jugendliche, das Suchen junger Leute.
Auch die Schriftstellerin Hanna Johansen erinnert sich an ein Schlüssellektüre-Erlebnis. Es ist Jörg Steiners Roman »Ein Messer für den ehrlichen Finder«, das erste Buch, das sie von ihm las.
Das hat mich sehr beeindruckt. In seiner Schlichtheit und auch darin, in was für menschliche Zonen er sich damit bewegt hat. Das war überhaupt nicht modisch, sondern man merkte, dass es etwas war, was ihm sehr wichtig war.
Diese Ernsthaftigkeit prägte nicht nur Jörg Steiners Schreiben, sondern auch ihn als Mensch. Für Hanna Johansen war er ein freundlicher, aber auch anspruchsvoller Mann, in einem ganz besonderen Sinn.
Anspruchsvoll in Bezug auch darauf, wie man spricht. Miteinander. Er hat leere Worte verabscheut.
Bloß keine Attitüden. Aber lustig durfte es schon sein. Peter Bixel traf sich seit 30 Jahren jeden Donnerstag mit Jörg Steiner in Biel. Sie zogen dort von Beiz zu Beiz, ohne ein bestimmtes Thema zu haben oder gar über Literatur zu sprechen.
Man konnte mit ihm über nichts sprechen. Er war der Einzige, mit dem man blödeln konnte.
Dennoch schätzt Peter Bixel seinen Freund natürlich auch sehr als Autor. Wie Peter von Matt findet er, Steiner sei eigentlich unterschätzt. Darüber hinaus habe er, Peter Bixel, Steiner sehr viel zu verdanken.
Er hat mich entdeckt und er hat sich für mich eingesetzt und er hat für mich einen Verleger gefunden damals. Sie würden mich wohl nicht kennen ohne Jörg Steiner.
Diese Dankbarkeit und Zuneigung sprechen auch aus Ruth Schweikarts Worten, wenn die Autorin ihre erste Begegnung mit Jörg Steiner beschreibt, 1994 an den Solothurner Literaturtagen.
Wir haben einander, glaube ich, sagen zu dürfen, sofort ins Herz geschlossen, wir gegenseitig. Und das ist ein Empfinden, das mich seither nie mehr verlassen hat.
Um einen amerikanischen Mythos dreht sich der neue Film von Steven Spielberg, um Präsident Lincoln, der in den USA die Abschaffung der Sklaverei durchsetzte. Der Film Lincoln ist für 12 Oscars nominiert und kommt als großes Historiendrama daher. Mit Filmkritiker Hannes Nüsseler hat Christina Capriz gesprochen.
Hannes Nüsseler, das ist eine Riesenkiste.
Das ist es. Und man sieht es auch auf den ersten Blick. Man bekommt zwar nicht die epischen Schlachten geliefert, die man von einem Bürgerkriegsdrama, von einer Bürgerkriegsgeschichte erwarten könnte, vielmehr Wortgefechte, aber es stimmt einfach alles. Also es ist von der Ausstattung über die Belichtung, über die Nebenrollen, das sind alles mit großen Namen besetzt. Und natürlich Daniel Day-Lewis. Und das ist wirklich faszinierend zuzuschauen, wie der sich in diese Rolle reinarbeitet, reinkniet und wie er eine Stimme findet für diesen Mythos. Eine unerwartet hohe, raspelnde Stimme. Trotzdem würde ich behaupten, ist es kein Meisterwerk.
Warum nicht?
Es fehlt mir etwas daran. Und zwar geht es ja eigentlich um die Abschaffung der Sklaverei mittels einer Verfassungsänderung. Und das hört sich ein bisschen trocken an und genau das stört mich daran an diesem Konversationsknochen. Es fehlt das Fleisch dran, weil dieser Lincoln, der zögert ja eigentlich das Ende des Bürgerkrieges hinaus, um diese Verfassungsänderung durchzudrücken im Parlament und opfert ganz viel Menschenleben. Aber die Abschaffung der Sklaverei, das ist nur so eine Idee eigentlich. Und was in diesem Film fehlt, ist die Realität der Sklaverei für die Betroffenen selber. Also Gewalt, die Unterdrückung, Blut, was das Elend, all das kommt in dem Film eigentlich so nicht vor.
Eine Art Trockenübung, eine zu saubere Geschichte für Ihren Geschmack.
Es hat ein bisschen einen cleanen Touch, das Ganze. Und es ist, man kann es auch verstehen, Spielberg möchte nicht alte Fronten aufreißen, alte Wunden aufreißen, sondern er gibt sich ein bisschen versöhnlich. Und stattdessen zeigt er lieber Demokratie und die heilenden Kräfte der Demokratie. Also man sieht bärtige weiße Männer, die diskutieren ganz angeregt. Das ist zum Teil auch lustig zuzuschauen. Man sieht Lincoln, wie er seinen Stab unterhält mit drolligen Anekdoten immer wieder, um die Schwere dieser geschichtsträchtigen Stunde irgendwie aufzufangen. Und auch Lincoln selber wird, der Mythos wird ein bisschen angekratzt, es wird ein bisschen aufgeweicht, er wird verletzlich gezeigt, menschelnd. Er hat einen entfremdeten Sohn, der möchte eigentlich auch für die Sache der Sklaven eintreten und kämpfen, das will der Vater natürlich nicht. Die First Lady ist depressiv, etc.
Also eine differenzierte Figurenzeichnung, Hannes Lüsseler. Ihrer Meinung nach, wofür hätte der Film denn einen Oscar verdient?
Also es ist sicher nicht der ultimative Film über die Sklaverei, über Lincoln. Allerdings, was ich wirklich sehr schön finde, ist, wie Daniel Day-Lewis diese Rolle annimmt. Und ich würde behaupten, er hat beste Aussichten, diesen Oscar zu gewinnen und er hätte es auch verdient.
Hannes Nüsseler über Lincoln von Steven Spielberg. Der Film kommt übermorgen Donnerstag bei uns ins Kino. Die Literaturfans erinnern sich vielleicht, in seinem viel diskutierten Roman 100 Tage erzählte Lukas Barefuss vor 4 Jahren von einem Entwicklungshelfer, der an seiner Mission in Ruanda scheitert. Dass Hilfe nicht immer Gutes bewirkt, davon handelt auch ein neuer Roman von Bece Zufay. Der Autor stammt aus Kosovo und lebt in Stuttgart. Der Titel seines Romans »Projekt at Party ist Programm«. Irin Grütter hat mit ihm über seine Kritik an Hilfsmissionen gesprochen.
Der Welt helfen wollen. Mit dieser Idee bewirbt sich ein deutscher Professor bei der UN. Der Protagonist aus Bece Zufays Roman landet in Osteuropa an einem Ort, der gerade einen Krieg hinter sich hat. Der Schauplatz erinnert an Kosovo, auch wenn der Name im Roman nicht fällt. Denn Zufay hat zwar viel in seiner alten Heimat recherchiert, doch das Thema des Buchs sollte darüber hinausweisen. Was ihn interessiert, ist das Dilemma der Helfer.
Dass man wirklich versucht, Probleme zu lösen, gleichzeitig aber Teil des Problems wird.
Die Hauptfigur seines Romans lässt er mit allen guten Absichten ins Leere laufen. Der Professor versucht tagsüber vom Büro aus, ein Projekt für das Bildungswesen auf die Beine zu stellen. Dabei fehlt es den Schulen schlicht an Brennholz, um die Klassenzimmer zu heizen. Abends hängt er in der Stammkneipe der internationalen Mitarbeiter rum, in der sich keine Einheimischen aufhalten, weil sie sich die Preise nicht leisten können. Wie der Professor als Teil einer global zusammengesetzten Truppe einem Land Demokratie beibringen soll, dessen Sprache und Kultur er kaum kennt, wird immer fragwürdiger. Das klingt nach grundsätzlicher Kritik an Hilfsmissionen, und doch sagt Zufay:
Das ist kein Rachebuch, das ist kein Buch der Enthüllungen. Ich habe noch nie für die UN oder für die EU oder für die Hilfsorganisationen gearbeitet. Also im Prinzip ist das Fiktion, ne?
Fiktion, in der viel Wut über die realen Verhältnisse mitschwingt. Da unten, so nennen die UN-Mitarbeiter im Roman das Land, das sie befrieden sollen, während die New Yorker Zentrale da oben liegt. Und dort legt man vor allem Wert auf die Formalitäten der Projekteingaben. Aus jeder Seite spricht die Kritik am Karrieredenken der Bürokraten, an der Hilflosigkeit der Hilfsindustrie. Weshalb hat Zufay, der als Journalist auch Reportagen schreibt, für dieses Buch die literarische Form gewählt?
Das tut weh, das schmerzt, wenn man sowas sieht. Da kann die Logik nicht helfen. Da kann nur die Adrenalin eines Künstlers vielleicht versuchen zu erklären, dass ein ganz normaler Schweizer Bürger, der an einem schönen Vorort von Zürich lebt oder von Stuttgart oder Berlin, bis zum Flughafen mit dem Taxi oder mit seiner Familie fährt und wenn er in einem Krisen- oder Kriegsgebiet landet, sofort von seinen Übersetzern und von seinen Jeeps und von dem gesamten Apparat umgezingelt wird und der hält sich natürlich dann auch für so wichtig.
Zufall lässt die Gegensätze in schnellen, nüchternen Sätzen aufeinanderprallen. Es gibt nicht ausreichend Strom, kein Wasser, die Hauptstadt friert, die Müllberge wachsen, der Kummer ebenfalls. Das also soll Freiheit sein. Das fragt der Dolmetscher des Professors in einem der seltenen Momente, in denen es zu einem Austausch kommt. Diese Sprache lässt wenig Raum für eigene Deutungen und das Ende des Romans keine Hoffnung auf eine Änderung der Verhältnisse. Was das Buch ändert, ist der Blick der Leser auf die Idee und die Struktur von Hilfsmissionen.
Projekt at Party heißt der zweite Roman von Bece Zufay, auf Deutsch übersetzt von Joachim Röhm und erschienen im Zürcher Sezessionsverlag. Emad Burnat, das ist ein palästinensischer Bauer, er lebt in einem Dorf in der Westbank. Über Jahre hat er den Alltag unter israelischer Besatzung mit einer Handkamera dokumentiert. Aus dem Material hat er zusammen mit dem israelischen Filmemacher Guy Davidi einen Dokumentarfilm gemacht, der für den Oscar nominiert ist. Doch Emad Burnat und Guy Davidi überlegen sich, auf die Oscar-Nominierung zu verzichten. Warum? Dazu der Beitrag von ARD-Kollege Thorsten Teichmann aus Tel Aviv.
Irgendwann muss es Emad Burnat zu viel geworden sein. Irgendwann in der vergangenen Woche konnte der palästinensische Filmemacher wohl den ganzen Jubel über die Oscar-Nominierung für Israel nicht mehr hören. Dabei galten die Glückwünsche doch auch ihm, Burnat, seinem Co-Regisseur Guy Davidi und ihrem Film Five Broken Cameras. Darin erzählen die beiden Filmemacher über den gewaltlosen Widerstand eines palästinensischen Dorfes gegen die israelische Besatzung, gegen den Sperrwall und die Gewalt der israelischen Armee. Das ist kein israelischer Film, sondern ein Film aller Palästinenser, der als palästinensischer Film vorgestellt werden sollte. Es wäre ein palästinensischer Oscar. Wenn die Dokumentation als israelischer Film vorgestellt wird, ziehe ich sie aus dem Wettbewerb zurück. Diese Drohung hat nun wiederum im israelischen Armeeradio für Entsetzen gesorgt. Hatte das Projekt nicht auch israelische Finanzierung bekommen? Der Konflikt besteht für die Macher in folgendem Punkt. Burnat und Davidi zeigen eine Welt, von der viele Menschen in Israel nichts mehr hören möchten. Die Politik hätte im laufenden Wahlkampf am liebsten die Besatzung der palästinensischen Gebiete ausgeblendet. Auch die Oscar-Nominierung wird gefeiert als Beweis für die Kraft des israelischen Kinos, ohne genauer auf das Thema des Films eingehen zu müssen. Glamour statt Elend oder so viel Blitzlicht, bis die Probleme in der Überbelichtung verschwinden. Filmemacher Davidi spricht von heuchlerischem Verhalten. Ich habe kein Problem, dass man sich mit dem Film schmückt, aber ich erwarte, dass er hier angenommen wird, dass er in Schulen und Gemeindezentren gezeigt wird. Gut kam auch der Satz nicht an. Davidi und Burnat sehen sich mit Five Broken Cameras einem unlösbaren Problem gegenüber. Der Oscar-nominierte Film soll israelisch sein, sein Thema aber bitte nicht.
Meint ARD-Kollege Thorsten Teichmann aus Tel Aviv. Als Fotoreporterin flog sie mit in einem Bomber und im Zweiten Weltkrieg berichtete sie von der Front. Die Fotografin Margaret Bourke White hat stets Neuland betreten. Sie war die erste Frau bei den ambitioniertesten Magazinen für Fotojournalismus Fortune und Life. Eine Ausstellung in Berlin ehrt jetzt die große Fotografin. Maximilian Großer berichtet.
Als das KZ Buchenwald 1945 befreit wurde, war Margaret Bourke White vor Ort und schuf mit ihrer Kamera Ikonen der Fotografiegeschichte. Ihr Bild von KZ-Häftlingen hinter Stacheldraht mit dem Titel »Die lebenden Toten von Buchenwald« ist bis heute ihre bekannteste Fotografie. Auch die Bilder der Deutschen, die das KZ besuchen mussten, haben nichts von ihrer Wirkung verloren. Mit diesen erschreckenden Bildern hat die Fotografin Bourke White einen der wichtigsten historischen Augenblicke für das heutige Europa eingefangen, ist sich die Kuratorin Oliva Maria Rubio sicher.
Die Ausstellung zeigt die wichtigsten Momente der Geschichte Europas in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wie sie Margaret Bourke White mit dem Fotoapparat festgehalten hat. Auch damals steckte die Idee Europas in einer Krise, so wie heute. Ich denke, mit ihren Fotografien können wir sehr gut über die Geschichte und das heutige Europa reflektieren.
Nicht nur das historische Europa in der Krise spiegelt die Berliner Ausstellung mit ihren Kriegsreportagen. Ebenso sind ihre berühmten Porträts des lächelnden russischen Diktators Josef Stalin und des britischen Premiers Winston Churchills zu sehen. Aber nicht nur bekannte Arbeiten werden gezeigt, sondern auch frühe Bilder unbekannterer Fotoreportagen zwischen 1930 und 1932. Damals war die Fotografin fasziniert vom uneingeschränkten Glücksversprechen der Industrialisierung. Die Schönheit von Generatoren oder Stahlseilspindeln interessierte Margaret Bourke weit mehr als die von Perlenketten. Mit Hingabe porträtierte sie Maschinen genauso wie später berühmte Persönlichkeiten.
Am Anfang ihrer Karriere waren Maschinen ihre wichtigsten Motive, Industrieanlagen ihr wichtigster Sujet. Aber später sah sie, dass die Arbeiter genauso bedeutend sind wie die Maschinen. Deswegen verschob sie ihren Fokus auf die Menschen, weg von den Maschinen.
Das ist vor allem in ihren Industriereportagen aus Deutschland oder der Sowjetunion zu sehen. Als erste ausländische Fotografin überhaupt machte Margaret Bourke weite Bilder dieses in den USA damals noch unbekannten Landes, die den Umbruch der Sowjetunion von einer Agrarnation hin zum aufstrebenden Industrieimperium festhielten. Dabei entstanden Bilder, die ihren späteren Ruf als berühmte Fotografin begründeten.
In den 30er Jahren gehörte Margaret Bourke White zu den 10 berühmtesten Frauen in den USA. Damals wurden also nicht nur ihre Fotoreportagen für die Magazine Fortune und Life verehrt, sondern sie wurde in den USA gleichzeitig als eine der wichtigsten Protagonistinnen ihrer Zeit und der damaligen Nachrichten wahrgenommen.
Das zeigen auch Einblicke in Briefe der Fotografin an berühmte Persönlichkeiten wie Winston Churchill oder Ansel Adams. Aus denen wie aus ihren Fotografien spricht der unermüdliche, kämpferische und selbstbewusste Geist von Margaret Bourke White. Somit porträtiert die Berliner Schau auch eine Fotografin, die ein Vorbild für die Frauenbewegung der USA wurde.
Maximilian Großer. Die Ausstellung in Berlin im Martion-Gropius-Bau dauert noch bis zum 14. April. Kein Tag ohne Musik, so heißt ein neues Buch über Leonard Bernstein. Oder besser mit Leonard Bernstein, denn es ist das letzte große Interview des berühmten Dirigenten. Ein Jahr vor seinem Tod hat es stattgefunden, 1989. Liselott Frey.
Was für ein Typ. Schon der Buchumschlag kündigt an, was uns erwartet. Wir sehen Leonard Bernstein in die Regierpose. Schlohweiße Mähne, geschlossene Augen, offener Mund, die ganze Haltung Ekstase. Leidenschaft und Grenzenlosigkeit, das sind Schlüsselwörter für diesen Musiker, den alle einfach Lenny nannten. Auch den Musikjournalisten Jonathan Cott hat Lenny angefixt. Cott war erst 11, als er Bernstein zum ersten Mal am TV sah, zu Beethovens 5. Da war es um ihn geschehen.
Beethoven chose to use 12 different instruments to comprise his orchestra in the 5th symphony. The bassoon, the horn, timpani.
35 Jahre später ist Cott gestandener Musikjournalist. Und er will nach Größen wie Bob Dylan oder Glenn Gould auch Leonard Bernstein interviewen. Er schafft es. Obwohl der über 70-Jährige eigentlich keine Interviews mehr gibt, empfängt er Cott eines Abends im August 1989 in seinem Landhaus in Connecticut. Anfangs zieht Lenny eine Show ab. Er springt von Thema zu Thema, singt vor, gestikuliert, macht Name-Dropping. Aber im Lauf des Abends fängt auch er an zuzuhören und es entwickelt sich unmerklich ein Gespräch über Musik, Gott und die Welt. Wir erfahren zum Beispiel, wie der Jude Bernstein nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Wiener Philharmonikern über Antisemitismus diskutierte. Wir staunen, dass das FBI eine 700-seitige Akte über ihn hatte und dass ihn US-Präsident Richard Nixon während des Watergate-Skandals einen Dreckskerl nannte. Wir lesen, warum Bernstein bei Kindern so gut ankam, weil er fest daran glaubte, dass Lernen süß ist. Daneben kommt auch der Klatsch nicht zu kurz. Ein Kuss auf den Mund seines Fans Michael Jackson zum Beispiel. oder die Anekdote, dass ihn Gustav Mahlers Ex-Frau Alma in New York abschleppen wollte. Die beiden reden die ganze Nacht, 12 Stunden lang. Und es dämmert schon, als der immer noch fitte Lenny dem komplett erschöpften Kott Beethoven auf den Plattenteller legt. Der musikalische Schlusspunkt unter ein außergewöhnliches Gespräch, tiefgründig und unterhaltend zugleich.
Lieselott Frey über Jonathan Cotts Buch Leonard Bernstein, Kein Tag ohne Musik. Erschienen ist es in der Edition Elke Heidenreich bei Bertelsmann.
Schweizer Literaturschaffende würdigen den Tod von Jörg Steiner als herben Verlust, sowohl literarisch wie auch persönlich. Der Germanist und Schriftsteller Peter von Matt sagte gegenüber Radio SRF 2 Kultur, Jörg Steiner habe die Schweizer Nachkriegsliteratur ganz wesentlich geprägt. Er habe zur Nachfolgegeneration von Frisch und Dürrenmatt gehört, aber diese nicht imitiert. Für Peter Bixel war Steiner Förderer, Freund und Schriftstellerkollege zugleich. Man habe mit niemandem so gut blödeln können wie mit ihm, sagte Bixel. Die Schriftstellerin Hanna Johansen würdigte Jörg Steiner als Menschen, der leere Worte verabscheute und einen hohen Anspruch an zwischenmenschliche Beziehungen hatte. Aus aktuellem Anlass bringen wir um 10 Uhr in Reflexe eine Wiederholung, ein Gespräch zu Jörg Steiners 80. Geburtstag. In Saarbrücken ist gestern Abend das 34. Filmfestival Max-Opülz-Preis eröffnet worden mit dem Thriller Robin Hood von Martin Schreier. Auch zwei Schweizer Filme sind im Hauptwettbewerb, Trapped von Philipp Weibel und Halb so wild von Jeschua Dreifuss. Sie bewerben sich um den mit 18.000 Euro dotierten Opülz-Preis. Das Saarbrücker Festival beginnt traditionell als erste Veranstaltung dieser Art im Jahr, kurz vor der Berlinale, und sieht sich als Karrieresprungbrett für Nachwuchsfilmerinnen und Schauspieler.
Wir haben in den Zeitungen geblättert und wir haben spannende Themen zu Ägypten, Kuba und Deutschland gefunden. Der Tagesanzeiger berichtet über einen ägyptischen Fernsehkomiker, der für Begeisterung und auch für rote Köpfe sorgt, Christina Capriz.
Ja, der Satiriker Bassem Youssef kommentiert jeden Freitagabend Ausschnitte aus den Fernsehnachrichten und dabei bekommen alle ihr Fett weg. Beispielsweise forderte ein weltlicher Politiker einmal gratis frische Unterhosen für die Demonstrierenden auf dem Tahrirplatz und der Komiker Bassem Youssef präsentierte daraufhin verschiedene Modelle für revolutionäre Unterwäsche. Die Islamisten veräppelte er, weil sie die teilnehmenden Zahlen an ihren Demos maßlos übertrieben. Und solche Scherze sind einigen salafistischen Politikern nun in den falschen Hals geraten, liest man im Tagesanzeiger weiter. Satiriker Bassem Youssef hat derzeit mehrere Klagen am Hals wegen Vergehen gegen die islamische Religion.
Von Ägypten nach Kuba. Die NZZ schreibt über das russische Kulturerbe auf der Karibikinsel.
Die Spur der Kegelköpfe, so der Titel des Artikels, denn die Russen werden in Kuba nicht sehr schmeichelhaft Bolos genannt, auf Deutsch Kegel, was offenbar auf die Kopfform der Russen anspielt. Dennoch, so negativ ist das Verhältnis zwischen Kuba und Russland nicht. Zu Zeiten der Sowjetunion importierte Kuba sowjetisches Büchsenfleisch und Autos und manche dieser Laders rollen heute noch durch Havanna. Tausende von Kubanerinnen und Kubaner gingen zum Studieren nach Russland. Umgekehrt kamen Russen als Techniker, Lehrerinnen und Soldaten nach Kuba. Seit dem Ende der Sowjetunion kühlte die Beziehung zwischen den beiden einzigen Bruderstaaten ab. Aber Raúl Castro sucht jetzt wieder den Schulterschluss mit Moskau, so das NZZ-Feuilleton. Vor allem im Tourismussektor macht sich das bemerkbar. Heute kommen mehr russische Touristen auf die Karibikinsel als je zuvor.
Zum Schluss noch zu den Feuilletons der FAZ und der Süddeutschen Zeitung. Sie gratulieren dem Schriftsteller Wilhelm Genazzino zum 70.
Die Frankfurter Allgemeine würdigt den Büchner-Preisträger Genazzino als denjenigen deutschen Schriftsteller, dessen Werk am meisten verknüpft sei mit der Stadt Frankfurt. Die Stadt sei für Genazzino eine unerschöpfliche Fundgrube. Gemäß der Süddeutschen prägt eine Mischung von Melancholie und Komik sein Werk und sie illustriert das anhand eines Schlüsselerlebnisses aus Genazzinos Kindheit. Er sei nämlich in ärmlichen Nachkriegsverhältnissen aufgewachsen und habe sich den Rummelplatz immer in leuchtenden Farben vorgestellt. Bei seinem ersten Besuch habe er dann aber festgestellt, dass der Rummelplatz in Wirklichkeit ein trister Ort für Trinker und Arbeitslose sei. Zurück zu Hause habe er seiner Mutter dann aber vorgeklunkert, er habe all die schönen Dinge gesehen, die er erwartet habe. So sei er, Genazzino, Dichter geworden.
»2013 ist der 200. Geburtstag von gleich zwei großen Opernkomponisten, Wagner und Verdi. Das bedeutet, dass wir auch dieses Jahr wieder einigen Heldentenören begegnen werden, wenn Wagners und Verdis Opern rauf und runter gesungen werden. Aber was ist eigentlich ein Heldentenor? Florian Hauser hat sich kundig gemacht.«
Meistens ist er ein Wagner-Tenor und wenn nicht Wagner, dann doch zumindest im romantischen Repertoire allgemein daheim. Denn das ist die Hauptsache. Große Gefühle, Drama, Liebe, Wahnsinn. Um das auszuhalten, braucht es zum Beispiel das. Sehr wichtig, das hohe C. Das allein genügt aber nicht. Wenn ein Tenor nur die hohen Töne hat, dann stechen die wie kleine spitzige Schreie aus dem Tumult heraus, wenn sonst nichts da ist. Also Volumen und Widerstandskraft braucht es auch, um sich gegen ein ganzes Orchester durchzusetzen. So müssen Heldentenöre so etwas sein wie Baritone, die dazu noch den strahlenden Glanz und die strahlende Höhe haben. Und damit das Ganze dann nicht ausartet in ein einziges Gebrüll, sollte auch noch eine halbwegs intelligente Phrasierung dazukommen. Und last but not least, Ausdauer, ganz wichtig. Hören Sie mal. Das ist nicht künstlich verlängert, Ehrenwort. 17 Sekunden, das ist Weltrekord und der dänische Tenor Mauritz Melchior stand damit ganz weit oben in der Skala der Heldentenöre. Ausdauer, Glanz, Höhe, Kraft, lauter Alpha-Tier-Merkmale. Sind die alle vorhanden, dann viel Spaß.
Florian Hauser über Heldentenöre in 100 Sekunden Wissen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.